Viele Menschen greifen zur Bibel, wenn sie praktische Ratschläge für Ehe, Kindererziehung oder Erfolg im Alltag suchen. Andere blättern in den Sprüchen wie in einem alten Weisheitskalender auf der Suche nach Lebensregeln. Doch hinter den kurzen Sprüchen steht eine tiefere Linie. Gott offenbart, was es bedeutet, als Mensch vor ihm zu leben, im Licht seiner Weisheit, seines Plans und seiner Gegenwart. Die Frage ist nicht nur, welche Tipps die Sprüche uns geben, sondern was für ein Mensch wir vor Gott werden, wenn diese Worte unser Herz treffen. Gott verehren, ein richtiges Leben beginnt mit der Furcht des Herrn. Ein richtiges menschliches Leben beginnt dort, wo ein Mensch innerlich stehen bleibt und anerkennt, es gibt einen Herrn, der größer ist als mein Denken, meine Wünsche und meine Ängste. Die Sprüche nennen dies die Furcht des Herrn und bezeichnen sie als Anfang von Erkenntnis und Weisheit. Wer so vor Gott steht, ordnet sein Leben nicht mehr von sich her, sondern von ihm her. In der ehrfürchtigen Hinwendung zu Gott klärt sich, was gut und böse ist, was Bestand haben wird und was vergehen muss. Nicht zufällig heißt es über die Weisheit, dass sie das Böse hasst und Hochmut, Stolz und verkehrten Weg verwirft. Die Ehrfurcht vor Gott schärft das Gewissen und macht empfindsam für alles, was seine Gemeinschaft trübt. Zugleich nimmt diese Gottesfurcht dem Leben nicht die Farbe, sondern die Verwirrung. Sie bringt eine verborgene Ruhe hinein, weil das Zentrum nicht mehr im wechselhaften eigenen Gefühl liegt, sondern in der Treue Gottes. Lesung, Sprüche 1 bis 9, 31. Was das Buch der Sprüche für uns ist und was die ganze Bibel für uns ist, hängt davon ab, was für Menschen wir sind. Für den Apostel Paulus war jedes Buch des Alten Testaments Geist und Leben. Für viele Christen heute ist die Bibel jedoch, einschließlich des Neuen Testaments, vor allem ein Buch mit Sprüchen. Diese Ehrfurcht ist keine panische Angst vor Strafe, sondern das tiefe Bewusstsein, dass Gott real, heilig und freundlich ernst ist. Wer vor ihm steht, lernt auch das eigene Herz realistischer kennen. Die Sprüche verbinden darum Gottesfurcht mit Vertrauen, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. In diesem Vertrauen bekommt der Mensch ein inneres Rückgrat. Er muss sich nicht mehr von jedem Druck beugen lassen, nicht mehr jede Abkürzung mitgehen, die Vorteil verspricht, aber vor Gott falsch ist. Das Bewusstsein, Gott sieht, Gott kennt, Gott trägt, bewahrt vor Wegen, die im Verborgenen begonnen werden und im Offenen Zerstörung bringen. Unter dieser Perspektive werden auch Besitz und Erfolg relativ. Wer Gott ehrt, ehrt ihn auch mit dem, was er hat, und anerkennt, dass alles aus seiner Hand kommt. Daraus wächst eine Großzügigkeit, die nicht aus Überfluss, sondern aus Vertrauen lebt. Wer so lernt, Gott zu fürchten und ihm zu vertrauen, entdeckt, dass sein Alltag nicht kleiner, sondern weiter wird. Entscheidungen, die früher nur vom eigenen Vorteil bestimmt waren, werden zum Ort, an dem Gottes Wille gesucht wird. Worte, die man leichtfertig ausgesprochen hätte, werden gewogen vor einem Gott, der jedes Wort ernst nimmt. Beziehungen erhalten ein anderes Gewicht, weil der andere nicht mehr nur von der eigenen Erwartung, sondern von Gottes Blick her gesehen wird. Die Sprüche verbinden damit Verheißungen, Gottesfurcht wird als Quelle von Leben, Sicherheit und echter Geborgenheit beschrieben. Sie ist wie ein unsichtbarer Schutzwall, der nicht jede Schwierigkeit abhält, aber bewahrt, dass das Herz in der Not nicht zerbricht. In dieser ehrfürchtigen Nähe zu Gott reift ein Charakter, der nicht hart, sondern verlässlich ist. Menschen, die Gott fürchten, werden nicht unberührbar, sondern barmherzig, weil sie wissen, wie sehr sie selbst der Gnade bedürfen. Gerade so werden sie zu einem Halt für andere. Wer sich vom Herrn korrigieren lässt, kann auch milde korrigieren, wer mit Gott rechnet, kann auch dann aufrichtig handeln, wenn niemand zuschaut. Ein solches Leben ist kein glanzvoller Ausnahmezustand, sondern ein stiller Weg der Treue, der Tag für Tag neu gesucht wird. Und doch trägt er eine große Verheißung, ein Herz, das Gott ehrt, wird nicht leer ausgehen. Gott selbst wird zum Lohn und mitten im wechselhaften Alltag wächst eine stille Gewissheit, ich bin nicht meiner eigenen Kraft ausgeliefert, sondern in den Händen dessen, der weise liebt und liebevoll regiert. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Gottesfurcht und Vertrauen werden im Alltag sichtbar, wenn das verborgene Herz sich an Gott ausrichtet, bevor es reagiert, entscheidet oder plant. Wer lernt, in den kleinen Dingen mit dem Herrn zu rechnen, wird erleben, dass er Wege glättet, wo man selbst nur Sackgassen sah, und dass er Frieden schenkt, wo früher nur Überforderung war. Ein richtiges menschliches Leben ist so nicht Ergebnis perfekter Selbstbeherrschung, sondern Frucht einer wachsenden inneren Beziehung zu dem Gott, der geehrt werden will und der jeden ehrt, der ihn ernst nimmt. Göttliche Weisheit brauchen, Christus als unsere Weisheit. Die Sprüche stellen die Weisheit in ein erstaunliches Licht. Sie ist nicht nur eine Sammlung kluger Lebensregeln oder praktischer Tipps für ein gelungenes Dasein. Weisheit wird als kostbarer dargestellt als Silber und Gold, als Baum des Lebens für die, die sich an sie klammern. Wer sie findet, so heißt es, findet Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. In mehreren Kapiteln tritt die Weisheit sogar wie eine Person vor uns, ruft, warnt, lädt ein und beschreibt sich als von Anfang an bei Gott, als Mitwirkende bei der Schöpfung. Damit wird deutlich, im Hintergrund der Sprüche steht mehr als eine abstrakte Tugend. Es zeichnet sich der Umriss eines göttlichen Gegenübers ab, das Leben spendet und den Menschen in einen Weg des Friedens hineinführt. Ich erinnere mich an zwei oder drei Gelegenheiten, bei denen mich der Teufel während eines Fluges anklagte und sagte, dass mein Flugzeug abstürzen würde. In solchen Momenten sprach ich zum Herrn, Herr, ich bin nicht in einem Flugzeug, ich bin in dir. Du bist mein Flugzeug. Das heißt, auf den Herrn zu vertrauen. Das Neue Testament nimmt diesen Faden auf und macht ihn überraschend konkret. Es bezeichnet Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit und sagt, dass er uns zur Weisheit von Gott geworden ist, sowohl Gerechtigkeit als auch Heiligung und Erlösung. Gottes Weisheit ist also nicht zuerst eine Idee, sondern eine Person. In Christus tritt uns eine Weisheit entgegen, die nicht nur erklärt, was richtig ist, sondern uns in die Lage versetzt, so zu leben. Durch seine Gerechtigkeit werden wir vor Gott neu gestellt, durch seine Heiligung wird unser Inneres umgestaltet, und durch die zukünftige Erlösung wird sogar unser Leib verwandelt. Weisheit bleibt damit nicht außen, als etwas, das wir bewundern, aber nie erreichen, sondern sie zieht in unser Leben ein. Wenn Christus selbst unsere Weisheit ist, verändert sich der Zugang zu den Sprüchen. Dann geht es nicht allein darum, Merksätze zu sammeln und sich an ihnen abzuarbeiten. Vielmehr laden die Sprüche dazu ein, den Charakter Christi kennenzulernen, seine Liebe zur Wahrheit, seine Abneigung gegen List und Gewalt, seine Sanftmut und Entschlossenheit. Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, heißt es. Wer diese Verse liest, darf sie zugleich als Stimme Christi hören, der uns durch seinen Geist unterweist. Weisheit bedeutet dann, mit ihm zu gehen, auf seine innere Anleitung zu achten, ihn in Entscheidungen zu suchen, statt nur die eigene Schlauheit zu verfeinern. So wird deutlich, warum Weisheit in den Sprüchen mit Leben, Schönheit und Ehre verbunden ist. Sie schmückt das Leben, nicht im Sinne eines oberflächlichen Glanzes, sondern indem sie dem Charakter Form gibt. Wer sich von Christus prägen lässt, verliert nicht seine Persönlichkeit, sondern gewinnt Klarheit, Milde und Standfestigkeit. Entscheidend ist, dass diese Weisheit gesucht und gehütet wird, wie ein Schatz, wie eine nahe Verwandte, die man nicht aus den Augen verlieren möchte. Das Bild des Baumes des Lebens macht deutlich, dass es sich um eine fortlaufende, nährende Beziehung handelt, nicht um eine einmalige Einsicht. Weisheit will im Herzen wohnen, nicht nur auf der Zunge liegen. Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Christus als Weisheit Gottes anzuerkennen bedeutet, nicht nur seine Gebote zu hören, sondern ihn selbst als lebendigen Lehrer zu suchen. Weisheit wird erfahrbar, wo Menschen mit ihren Fragen, ihrer Schuld und ihren Entscheidungsnöten zu ihm kommen und sich von ihm korrigieren und trösten lassen. Aus einem solchen Leben wächst eine stille Autorität, nicht die des Überlegenen, sondern die des Menschen, der gelernt hat, sich von einer höheren Weisheit leiten zu lassen und gerade darin menschlicher, wahrhaftiger und barmherziger wird. Eltern ehren und die Ehe hochhalten, Gottes Ordnung für ein geschütztes Leben. Die Sprüche verbinden auf bemerkenswerte Weise die Gottesbeziehung mit der Gestaltung unserer nächsten Beziehungen. Ganz am Anfang steht die Stimme der Eltern, gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Denn ein anmutiger Kranz für dein Haupt sind sie und eine Kette für deinen Hals. Hier geht es nicht um blinde Unterordnung, sondern um das Anerkennen der eigenen Herkunft. Vater und Mutter stehen, so gebrochen ihr Bild auch sein mag, dafür, dass unser Leben uns nicht selbst gehört, sondern uns anvertraut wurde. Wer die Eltern ehrt, ehrt letztlich den Gott, der uns durch sie ins Leben gerufen hat. Die aber Berufenen selbst, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Vers 30 fährt fort, aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist Weisheit von Gott, sowohl Gerechtigkeit als auch Heiligung und Erlösung. Christus ist uns von Gott zur Weisheit geworden in drei lebenswichtigen Aspekten von Gottes Errettung, Gerechtigkeit, durch die wir von Gott gerechtfertigt worden sind, damit wir in unserem Geist neu geboren werden, um das göttliche Leben zu empfangen, Heiligung, durch die wir in unserer Seele geheiligt werden, das heißt, in unserem Verstand, unserem Gefühl und unserem Willen mit dem göttlichen Leben umgestaltet werden, und Erlösung, das heißt die Erlösung unseres Leibes, durch die wir in unserem Leib mit dem göttlichen Leben umgestaltet werden, um seine herrliche Gestalt zu haben. Darin liegt ein Schutz, den man leicht unterschätzt. Die Sprüche zeigen, wie Hören, Bewahren und Schätzen der elterlichen Weisung mit Verheißungen von Leben, Frieden und innerer Festigkeit verbunden sind. Wer sich korrigieren lässt, statt jede Mahnung als Einschränkung zu empfinden, gewinnt ein Herz, das lernfähig bleibt, auch gegenüber Gott. Umgekehrt wird die Geringschätzung oder der Spott gegenüber den Eltern als tiefes Warnsignal beschrieben. Wo der natürliche Respekt zerbricht, verlieren auch andere Grenzen ihre Kraft. Die scharfen Bilder, die gegen ein verachtendes Auge verwendet werden, machen deutlich, wie ernst Gott es nimmt, wenn die von ihm gesetzten Beziehungen verächtlich behandelt werden. Eng mit dem Ehren der Eltern verbunden ist nach den Sprüchen der Umgang mit der Ehe. Die Verbindung von Mann und Frau wird als Raum beschrieben, in dem Treue, Freude und Verantwortung zusammenkommen. Sie ist nicht nur ein privater Vertrag, sondern Teil einer von Gott gesetzten Ordnung, in der Leben geschützt und weitergegeben werden soll. Darum zeichnet das Buch ein ernstes Bild von der fremden Frau, von der verführerischen Nähe, die die Bindung der Ehe unterläuft. Ihre Wege führen, so heißt es, hinab zum Tod, wer sich von ihr ziehen lässt, verliert am Ende nicht nur Besitz und Gesundheit, sondern oft auch seine innere Klarheit und Würde. Demgegenüber steht ein warmes und zugleich nüchternes Bild der ehelichen Treue, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Ehe wird hier nicht als romantische Dauererregung idealisiert, sondern als gesegneter, treuer Brunnen, aus dem man immer wieder schöpfen kann. Die Sprüche stellen die tugendhafte Frau vor Augen, die ihr Haus baut, ihrem Mann eine Krone ist und mit Weisheit und Fleiß wirkt. Damit wird deutlich, ein ehrbarer Umgang mit der Ehe ist kein bloßes Moralthema, sondern ein geistlicher Schutzraum. In ihm wird der Mensch vor Zersplitterung bewahrt, seine Kraft wird gebündelt, seine Liebe bekommt eine Form, die trägt. Gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Denn ein anmutiger Kranz für dein Haupt sind sie und eine Kette für deinen Hals. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Das Ehren der Eltern und das Hochhalten der Ehe sind keine nostalgischen Ideale, sondern Wege, auf denen Gottes Schutz konkret wird. Wo Menschen lernen, Herkunft dankbar anzunehmen, soweit es möglich ist, und Bindungen treu zu gestalten, entsteht ein Raum, in dem Vertrauen wachsen kann. Ein richtiges menschliches Leben zeigt sich darin, dass wir diese Ordnungen nicht als Last, sondern als Gabe begreifen und sie mit der Hilfe Gottes so ausfüllen, dass sie zum Segen werden, für uns selbst, für die nächsten und für kommende Generationen. Herr Jesus Christus, danke, dass du unsere Weisheit bist und uns zeigst, was einem Leben entspricht, das Gott ehrt. Forme in uns eine tiefe Furcht des Herrn, die unser Denken, Reden und Handeln durchdringt und uns vor Wegen bewahrt, die uns und andere zerstören würden. Lehre uns, in dir die Quelle aller Weisheit zu suchen, damit unsere Entscheidungen, Beziehungen und unser Umgang mit Besitz von deiner Gegenwart geprägt sind. Heilige unsere Familienbeziehungen, gib uns ein Herz, das Eltern achtet, und bewahre Ehe und Sexualität in deiner guten Ordnung. Stärke diejenigen, die verletzt sind, brich zerstörerische Muster und erfülle ihre Häuser mit deinem Frieden und deiner Treue. Lass unser menschliches Leben, in seiner ganzen Alltäglichkeit, ein Spiegel deiner Gnade und ein Vorgeschmack deiner kommenden Herrlichkeit sein. Amen.